Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Tatsächlich ist es so, dass meine Eltern schon erzählt haben, dass ich im Kindergarten schon immer angefangen habe zu sagen, ich werde Ärztin. Und wir haben überhaupt keine Ärzte in der Familie, wirklich gar keine. Wir versuchen ja gerade immer mehr den Sprung auch wirklich therapeutisch wirksam zu werden. Und ich glaube, auch im Austausch mit den Klinikern gelingt uns das zunehmend. Man lernt auch aus vielen Gesprächen, dass so ein Krankheitsempfinden und so ein Empfinden, was kann ich der nächsten Generation zumuten, was möchte ich der auf keinen Fall zumuten, sehr, sehr unterschiedlich ist.
Faszination Medizin. Ich habe heute einen interessanten Gesprächsgast. Vor mir sitzt Professor Miriam Elbrach, Leitung Klinische Genomik, leitende Oberärztin am Institut für Humangenetik und Genommedizin. Hallo, Frau Elbrach, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Wir teilen ja ungefähr eine Herkunftslinie, 79 geboren in Wipperfürth. Wollen Sie uns ein bisschen mitnehmen, wie Sie zur Medizin gekommen sind und am Ende des Tages auch hierhin?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass meine Eltern schon erzählt haben, dass ich im Kindergarten schon immer angefangen habe zu sagen, ich werde Ärztin. Und wir haben überhaupt keine Ärzte in der Familie, wirklich gar keine. Und die haben mich für bekloppt erklärt, ne? So wie halt kleine Mädchen sind. Und natürlich wollte ich auch immer Kinderheilkunde machen, also das Typische, was man sich so vorstellt. Und es hat mich eigentlich niemand ernst genommen. Aber ich glaube, das genau war mein Ansporn, dann auch immer weiter dran zu bleiben. Mich hat es einfach von Anfang an total interessiert. Alles, was mit Medizin zusammenhing, fand ich spannend. Und ja, also so war das einfach. Also ich habe noch nie über was anderes nachgedacht zu werden.
Okay. Also Biologie hätte ja vielleicht auch ein Themenschwerpunkt sein können, oder?
Ja, aber tatsächlich so Pflanzen und Tiere, also Tiere sind natürlich super spannend und wir haben auch Haustiere, aber nee, also das musste schon immer der Mensch sein. Also sonst war es nur halb so spannend.
Können Sie uns so 2-3 Schritte über Ihren Werdegang einmal mitnehmen, welche Stationen das waren?
Ja, also ich bin im Sauerland groß geworden. Meine Eltern sind aber eingewanderte Sauerländer. Meine Mutter ist tatsächlich gebürtige Aachenerin und mein Papa ist in Goa geboren, in Indien, und hat hier so ganz klassisch dann an der RWTH Maschinenbau studiert. Also das ist bis nach Goa gedrungen, dass man an die RWTH muss. Und dann haben sich meine Eltern bei irgendeiner wilden Turmparty an der Rutscherstraße kennengelernt. Und ja, und dann bin ich entstanden und meine Eltern sind dann aber eben beruflich ins Sauerland gezogen. Da bin ich groß geworden und bin dann zum Studium, aber nach dem Abitur wieder nach Aachen gegangen, einfach weil ich das kannte. Meine Großeltern waren hier und bin dann sozusagen hier auch bisher hängen geblieben. Also ich war immer in Aachen, ich habe Aachen nicht verlassen und das war auch an vielen Stellen immer so eine Diskussion, ob man nochmal weggeht, ob man was anderes macht. Aber tatsächlich fand ich das Umfeld hier immer so schön und nett und konnte mich hier frei weiterentwickeln, dass ich wirklich in Aachen geblieben bin.
Und wäre vielleicht auch Pädiatrie eine Möglichkeit gewesen? Sie hatten ja gerade gesagt, Kinder wären sehr interessant, sozusagen, oder die Kindermedizin im weiteren Sinne. Wie sind Sie dann in der Humangenetik gelandet?
Ja, das war auch tatsächlich ein Pädiater schuld, muss man sagen. Ich habe alle Praktika hier in der Kinderklinik gemacht und wollte wirklich immer in die Kinderklinik. Also auch die Kollegen aus der Kinderklinik, ja, mit denen bin ich wirklich schon immer sehr eng verbunden gewesen. Und dann war das aber so, dass ich eine Doktorarbeit gesucht habe und in der Kinderklinik war gerade kein Thema so richtig frei. Und dann hatte der Dr. Kentrup, der jetzt Chefarzt ja in Stolberg ist, der hatte gesagt, ich soll doch mal in der Humangenetik fragen. Da gäbe es ein Thema Kleinwuchssyndrom und da könnte ich mich erkundigen. Und das wäre auch was hinterher für die Kinderklinik sicherlich von Interesse wäre, wenn man in der Humangenetik eine Doktorarbeit macht. Und so bin ich eigentlich in die Humangenetik reingerutscht, habe dann ein Praktikum bei uns hier im Labor gemacht, bei Professor Eggermann und bin dann auch freiwillig in die Humangenetik-Vorlesung gegangen. Zum Zeitpunkt, als ich studiert habe, war die noch nicht Pflicht. Wir mussten auch noch keine Klausur schreiben. Und deswegen waren auch zugegebenermaßen nicht so viele Leute in dieser Vorlesung. Aber es war eine total spannende Vorlesung. Da wurden Patienten immer vorgestellt. Ja, und dann bin ich hingegangen, bin auch tatsächlich mal einen Tag mal wieder nicht hingegangen. Aber weil es nur so wenig Leute waren, fiel das auf. Und damals der Professor Zerris hat dann beim dritten Mal, der fragte auch Vornamen ab, und beim dritten Mal hat er dann gesagt, Miriam, wo warst du denn letzte Woche? Und ja, seitdem konnte ich mich da nicht mehr rausziehen und bin dann tatsächlich regelmäßig in die Vorlesung gegangen und fand es spannend und habe dann eben hier auch am Institut schon meine Doktorarbeit gemacht.
Das Thema Kinder spielt hier im Alltag doch aber sicherlich wahrscheinlich auch eine große Rolle, oder?
Ja, also bestimmt die Hälfte unserer Patienten, Patientinnen sind im Kindesalter. Heute Morgen noch, ne, gab es wieder eine Diskussion über ein Kind, was hier auf der Kinderintensivstation liegt, weil viele angeborene Fehlbildungen, Fehlbildungssyndrome manifestieren sich eben direkt vor der Geburt oder bei Geburt, sodass die Humangenetik da natürlich schon auch einen großen Anteil hat im Austausch mit der Kinderklinik. Aber eben nicht nur, also wir haben auch Patienten natürlich aus allen anderen Kliniken, muss man wirklich sagen, hier aus dem Hause. Das ist ja das Tolle an diesem Haus, dass man eben doch so kurze Wege hat zwischen den einzelnen Abteilungen, sodass wir hier wirklich eigentlich ja immer die genetisch bedingten Erkrankungen aus allen Fachgebieten sehen.
Ist die Humangenetikerin eher eine Diagnostikerin oder eher eine Therapeutin?
Ja, also wir versuchen ja gerade immer mehr den Sprung auch wirklich therapeutisch wirksam zu werden. Und ich glaube, auch im Austausch mit den Klinikern gelingt uns das zunehmend. Als ich angefangen habe, ich war so 2005, bin ich eingestiegen in das Fach der Humangenetik dann nach dem Studium, da war das deutlich weniger therapeutisch wirksam. Ich kann mich erinnern, dass ich so schreckliche Sätze in Beratungsbriefe von Patienten geschrieben habe mit, wir haben nicht rausfinden können, woran es liegt, wir sind uns sicher, sie haben was Genetisches, aber seien sie nicht traurig, denn wir können sowieso, selbst wenn wir rausfinden, was es ist, können wir nichts machen. Und diese Formulierung hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren wirklich von selbst aufgelöst, denn wir sehen, dass unsere Diagnosen, unsere Einschätzungen doch direkte Therapierelevanz haben. Manchmal wirklich direkt in Form von bestimmten Medikamenten, die man anwenden kann, erste Gentherapien, die man machen kann. Aber eben häufig auch, weil man einfach ein Management anders macht. Man kann plötzlich vergleichen mit anderen Patienten, die vielleicht die gleiche seltene Erkrankung haben. Man hat von denen vielleicht Erfahrungen gesammelt, welche Medikamente besser wirken bei Epilepsien als andere zum Beispiel. Man kann vielleicht auch mal auf invasive Diagnostik verzichten. Auch ein Verzicht auf bestimmte medizinische Anwendungen ist eine therapeutische Intervention, muss man sagen, im anderen Sinne, aber sie ist wichtig. Und von da ab ist es genau das, was man eigentlich sagen muss, was, glaube ich, die Aufgabe der modernen Humangenetik ist und wie ich auch die Aufgabe der klinischen Genomik verstehe, dass wir wirklich von diesem diagnostischen und auch wissenschaftlichen Fach, ich werde ganz häufig gefragt, bist du dann Forscherin? Bin ich natürlich auch, klar, wir sind ja an der Uniklinik alle Forscher, aber ich kann auch wirklich sagen, ich werde zunehmend immer mehr auch klinisch tätige Ärztin durch meine Tätigkeiten. Das ist total toll.
Sie hatten gerade ein schönes Stichwort, seltene Erkrankungen. Das ist ja in Nordrhein-Westfalen, haben die Unikliniker ja alle Zentren für seltene Erkrankungen gebildet und sich dann wiederum spezialisiert, weil die Inzidenz bei manchen Erkrankungen doch so gering ist, dass es schwer ist, sowas wie eine Kompetenz und ein Erfahrungswissen an einem Standort zu einer Erkrankung aufzubauen, wenn man ganz wenig Fälle dazu hat. Ich habe bei Ihnen gelesen, Sie sind unter anderem zuständig für Imprinting-Erkrankungen. Wollen Sie uns einmal mitnehmen, was das ist?
Ja, das ist eine Ausnahme der sogenannten Keimbahngenetik. Also wir gehen ja davon aus, dass unsere Haupterbsubstanz alle unsere Gene beinhaltet und damit auch alles an Eigenschaften, an Krankheiten und so weiter kodiert. Es ist aber so, dass nicht nur dieser lange DNA-Faden an sich wichtig ist, sondern auch Veränderungen an diesem Faden Modifikationen der DNA, die übergeordnet sind, die epigenetisch sind. Mhm. Da hängen zum Beispiel Methylgruppen dran. Mhm. Ne? Und dann können durch diese Methylgruppen Gene tatsächlich aktiv an- oder abgeschaltet werden. Mhm. Und wir wissen von einem Teil unserer Gene, dass die tatsächlich unterschiedlich an- und abgeschaltet sind, je nachdem, ob wir diese Gene von unserem Vater vererbt bekommen haben oder von unserer Mutter vererbt bekommen haben. Die sind also elterlich geprägt. Mhm. Die unterliegen einem im Englischen dann Imprinting. Mhm. Und genau das ist die Krankheitsgruppe, die auch in meiner Doktorarbeit damals schon und jetzt auch weiter von vor allen Dingen Professor Eggermann hier wirklich beforscht wird und wo ich eben klinisch von der Seite der ärztlichen Versorgung immer mitgeschaut habe. Das sind die sogenannten Imprinting-Erkrankungen, also Erkrankungen, wo dieses An- und Abschalten, was normalerweise eben väterlich oder mütterlich festgelegt ist, gestört ist. Mhm. Da sind auf einmal väterlich stillgelegte Gene wieder angeschaltet mhm. oder mütterlich eigentlich angeschaltete Gene abgeschaltet oder andersrum. Und dann kommt es zu einem Ungleichgewicht und dann äußern die sich in ganz unterschiedlichen Störungen. Mhm. Ganz häufig hat das was mit Wachstum zu tun, mit Ernährung zu tun. Und darüber kommt es dann eben zu diesen Wachstumsstörungen.
Kann ich das wieder an- oder abschalten?
Ja, das sind genau die therapeutischen Überlegungen, die man jetzt haben muss. Ne? Also genau dahin geht es tatsächlich. Also es werden erste Medikamente in diese Richtung entwickelt. Bisher ist es noch nicht so möglich. Mhm. Ne? Aber genau das soll eigentlich die Idee dahinter sein. Das Problem ist immer so ein bisschen, wenn diese Erkrankungen auffallen und diagnostiziert werden, dann ist der Mensch in der Regel schon auf der Welt. Manchmal hat er schon auch eine Zeit, Monate oder Jahre hinter sich, bis so diese Krankheitszeichen so klar sind, dass man an eine Imprinting-Störung denkt. Und wenn man dann wieder an- oder abschaltet, dann ist aber vieles schon festgelegt. Ne? Gerade wenn es sich um Erkrankungen handelt, die mit Hirnentwicklung zu tun haben, dann kommt man mit solchen therapeutischen Überlegungen fast zu spät. Also ist überhaupt so. In der Genetik ist immer das Problem, man braucht eigentlich eine ganz frühe Diagnosestellung, um dann auch wirklich durchgreifend für das Leben einen Unterschied zu machen. Mhm. Ne?
Das Silver-Russell-Syndrom ist zum Beispiel so ein. Genau. Können Sie jetzt einmal sagen, wie äußert die sich?
Beim Silver-Russell-Syndrom, das ist eben so eine Imprinting, schon Kleinwuchs-Syndrom. Mhm. Und das äußert sich mit einem doch sehr deutlichen Kleinwuchs und einer Ernährungsschwierigkeit, die Kinder eigentlich schon pränatal haben, also wirklich im Mutterleib. Man macht Ultraschalluntersuchungen und sieht, die Kinder sind viel zu klein und viel zu leicht für das Schwangerschaftsalter. Dann kommen die Kinder auf die Welt, haben einen extrem kleinen Körper, lassen sich unglaublich schwer ernähren, manchmal eben wirklich nur durch massive Sondenernährung steuerbar. Dahingegen ist der Kopfumfang häufig sehr, sehr groß, also wie bei normalen Kindern, was die ganze Situation nochmal erschwert. Denn mit so einem kleinen Körper einen großen Kopf heben ist absolut schwierig, sodass die Kinder zusätzlich in der Regel eine motorische, aber eben häufig nur motorische Entwicklungsstörung zeigen. Mhm. Da Imprinting-Erkrankungen auch manchmal in so einer Mosaikkonstellation auftreten, also nicht in allen Zellen liegt dieses Ungleichgewicht vor, kann es auch zu einer asymmetrischen Entwicklung kommen. Mhm. Manchmal ist die eine Körperhälfte größer als die andere. Also das zählt auch dazu. Also es ist eine wirkliche Wachstum- und Entwicklungsernährungsstörung.
Ja. Ich stelle mir das persönlich ein bisschen frustrierend vor, wenn ich irgendwie weiß, woran es liegt, es aber nicht mehr ändern kann. Oder nicht in dem Rahmen, weil das sind jetzt, so wie Sie es jetzt gerade auch beschreiben, kein leichtes Syndrom. Also da hat sowohl das Kind als auch die Eltern, also haben da sicherlich schwer dran zu tragen und erstmal einen Umgang mit zu lernen. Ärgert das einen oder frustet das einen oder darf ich das so fragen?
Ja, also das war wirklich der Grund, weil als ich mit Humangenetik angefangen habe in der Facharztausbildung, habe ich an den Wochenenden schon ab und zu mal mit Rettungsdienst gefahren, weil ich das Gefühl gehabt hatte, dass ich irgendwas noch brauche, wo man wirklich den Menschen hilft, wo man akut ein medizinisches Problem hat und wenn man schnell ist und wenn man Glück hat, kann man was tun und dann ist es auch wieder gut. Und das hatte ich in der Humangenetik nicht, weil ich genau dieses Gefühl hatte. Ne? Man macht was, aber man diagnostiziert was, man erklärt was, aber es ist keine Heilung oder keine Aussicht auf wirkliches, durchbrechendes Glück in Sicht. Ne? Aber tatsächlich ändert sich das, weil man viele, viele Patienten, Familien hat, die doch einem eine Dankbarkeit zurückgeben und einem erklären, dass es wirklich wichtig ist, was man tut, weil sie einfach häufig so eine lange Krankengeschichte, lange Krankenhausaufenthalte, langes Suchen hinter sich haben, bis sie zu einer Diagnose kommen. Und auch wenn man dann nicht unbedingt durchgreifend was tun kann, erleichtert das. Man kann sich einordnen, man kann sich mit anderen Familien zusammentun. Selbsthilfegruppen spielen eine unglaublich große Rolle bei den seltenen Erkrankungen, bei den genetisch bedingten Erkrankungen. Und das hat mir gezeigt, dass man auch wirklich mit so einer Diagnosestellung doch ärztlich was Sinnvolles macht. Und gerade beim Silver-Russell-Syndrom muss man sagen, wenn man mal beim BKMF, also beim Bundesverband Kleinwüchsiger Menschen e.V., eingeladen ist und da das Glück hat, mit den ganzen Familien zu sprechen, dann ist es ein total bunter, total netter Haufen, denn das ist eine Erkrankung, die ist zwar zunächst mal mit einem schwierigen Start verbunden, aber mittlerweile weiß man, dass man Wachstumshormon geben kann, dass die Kinder eben in der Regel, was das Kognitive angeht, sehr, sehr gut entwickelt sind und da keine Nachteile haben müssen, sodass die wirklich groß werden und ein eigenbestimmtes Leben führen. Ne? Und wir haben echt ganz tolle, jetzt mittlerweile erwachsene Silver-Russell-Patienten, die keine Einschränkungen in diesem Sinne haben. Mhm. Ne? Und von da ab glaube ich, das ist eine Krankheitsgruppe, wo man durchaus sagen kann, das ist zwar vielleicht mal schwer, aber man kann doch eine Hoffnung geben, dass man das managen kann für das Leben.
Zumal Sie ja sicherlich auch Patienten haben, bei denen die Frage nach einem eigenen Nachwuchs im Raum steht.
Ja.
Und Erkrankungen, die Sie diagnostizieren, ja oftmals dann wiederum an die Kindgeneration weitergegeben werden könnten. Ne? Ist das der Fall? Oder?
Das, genau, beim Silver-Russell-Syndrom tatsächlich auch weniger, weil das bei diesen Imprinting-Erkrankungen häufig etwas ist, ne, was eben übergeordnet ist und dann eben nicht vererbt wird. Aber klar, bei anderen Erkrankungen ist das so und das sind zum Teil schwere Erkrankungen und man lernt auch aus vielen Gesprächen, dass so ein Krankheitsempfinden und so ein Empfinden, was kann ich der nächsten Generation zumuten, was möchte ich der auf keinen Fall zumuten, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wir hatten hier Anfragen von Erkrankungen dominant vererbt, wo ich selber denken würde, damit muss man doch gut leben können. Und die waren so schwer, dass die Menschen auf eigene Kinder verzichten wollten oder wirklich eine Pränataldiagnostik mit Schwangerschaftsabbruch in Kauf genommen haben und andere Erkrankungen, die absolut schwer waren, wo vielleicht Familien schon Geschwisterkinder verloren haben unter Umständen, die gesagt haben, ja, aber es ist so und wir nehmen das Schicksal an, wie es ist und wir gehen ohne Pränataldiagnostik in eine weitere Schwangerschaft. Und das Wichtige ist, dass man, ja, man muss irgendwie schon erfahrungsorientiert beraten, so sagt man immer, aber man muss trotzdem den Menschen ja ihre eigene Entscheidung überlassen und das ist nicht immer einfach. Aber auch da muss man sagen, ist man ja nicht allein gelassen. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich austauscht. Hier im Team tauschen wir uns immer aus. Bei solchen Fragestellungen hier entscheidet nicht einer allein irgendetwas und muss es auch Gott sei Dank nicht. Und bei solchen pränatalen Fragestellungen ist es auch toll, weil wir uns hier ja mit den Pränatalmedizinern aus dem Haus und mit den Kinderärzten aus dem Haus oder mit den Fachdisziplinen, die dann die Erkrankungen eben betreuen, auch austauschen können. Also man ist nicht allein gelassen mit diesen doch ja teilweise schwierigen Fragestellungen.
Selbst wenn mal vielleicht jemand eine schwerwiegendere Erkrankung hat, oftmals erreicht man dann doch noch das Erwachsenenalter. Das heißt, die Kinder werden irgendwann älter, die gehen auch durch eine Phase, wo sie dann irgendwann vom Pädiater hin zur Erwachsenenmedizin kommen.
Ja.
Jetzt haben Sie auch so eine Transitionssprechstunde, wo Sie wahrscheinlich Patienten gerade auch auf dem Weg managen, begleiten, ärztlich coachen. Können Sie uns darüber was erzählen?
Ja, also Transition spielt ja bei den meisten Erkrankungen wirklich eine Rolle, die eben im Kindesalter auftreten, die chronisch sind und die dann eben einfach nicht verschwinden, nur weil man 18 Jahre alt wird. Sodass die Kliniker hier im Haus ja fürs Klinische sowieso eigene Transitionssprechstunden haben. Unsere Idee war, dass man den Patienten, vor allen Dingen denjenigen, die vielleicht eben im Kindesalter keine Diagnose bekommen haben, die chronisch krank sind, zum Zeitpunkt dieser Transition nochmal anbietet, dass man auch genetisch nochmal neu guckt. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir jetzt so seit 2016 die Möglichkeit dieses Next Generation Sequencing haben, also einfach dieser neuen diagnostischen Methoden. Man muss nicht mehr eine klare Verdachtsdiagnose haben. Man muss nicht ein Gen nach dem anderen sequenzieren bei Erkrankungen, wo es an vielen Genen liegen kann, sondern man kann in einem Ansatz gleichzeitig eben viele Gene anschauen, im Rahmen einer sogenannten Exomsequenzierung, mittlerweile eben auch im Rahmen einer Genomsequenzierung, die wir ja auch hier im Hause durchführen. Wir können Genome eben doch jetzt auch in der Krankenversorgung seit einem guten Jahr sehr gut anbieten. Und viele unserer Kinder, die wir vielleicht vor so 10, 15 Jahren gesehen haben, sind jetzt genau an dem Punkt, dass sie jetzt erwachsen werden. Vor 10, 15 Jahren hatte man diese diagnostische Möglichkeit nicht. Die Eltern haben damals die in Anführungsstrichen normale Genetik gemacht, vielleicht eine Chromosomenanalyse, vielleicht eine Einzelgenanalytik, aber ist unauffällig geblieben. Jetzt werden die erwachsen, müssen in die nächste Klinik und dann wird häufig nochmal so eine Krankengeschichte aufgerollt. Und das ist genau der Grund, warum wir dann angeboten haben, gemeinsam mit den Klinikern zusammen zu sagen, okay, wenn man hier wirklich den Verdacht hat, das ist was genetisch Bedingtes, dann kann das Kind jetzt selber entscheiden, im Rahmen der Transition nochmal aufgeklärt werden, gemeinsam vielleicht mit Eltern, vielleicht mit Kinderärzten, Hausärzten, die auch dahinter stehen, aus dem niedergelassenen Bereich sich bei uns zu melden und wir machen nochmal eine neue Genetik, gucken, ob wir doch was finden und das erleichtert dann auch die klinische Transition. Ne? Oder die brauchen Ansprechpartner, haben die jetzt noch nicht gefunden außerhalb des Hauses, weil sie von Niedergelassenen kommen, brauchen jetzt Ansprechpartner in der Erwachsenenmedizin, dann können wir das dann auch mitleiten. Das machen wir in ganz enger Absprache mit dem Zentrum für seltene Erkrankungen hier, weil es eben dann eben nicht ausreicht, nur genetisch tätig zu werden, sondern eben auch diese Lotsenfunktion mit an Bord zu haben, ne? Wirklich in die Kliniken rein.
Schön. Sind die Themen, mit denen Sie sich in der Versorgung beschäftigen, auch automatisch die Themen, die Sie forschungsseitig interessieren? Oder gibt es da noch ein paar andere?
Da gibt es glücklicherweise auch ein paar andere. Also ich komme in der Regel immer aus der klinischen Versorgung. Ein Patient, der muss was Genetisches haben und wir finden es einfach nicht. Ne? Das ist sowas, das lässt einen nicht los und dann geht es los. Aber ich habe glücklicherweise ja hier Kollegen auch aus anderen Fachbereichen oder auch Mediziner, die viel molekularer denken, die viel tiefer drin sind. Und dann entwickeln sich auch ganz neue Fragestellungen, die auch manchmal nicht direkt mit einem konkreten Patientenfall zu tun haben. Also das, was sicherlich ein spannender Bereich ist, ist jetzt die Erschließung des sogenannten Dark Genomes. Also wir wissen einfach von unserem Genom an vielen Stellen noch gar nicht genau, was macht das eigentlich, wenn da eine Veränderung liegt? Was liegen da überhaupt für Veränderungen? Und da braucht es dann eben vor allen Dingen bioinformatische Kollegen, die dann mitdenken und wo wir uns gegenseitig ergänzen. Das ist finde ich jetzt gerade so mit eins der spannendsten Gebiete.
Dark Genome, ja. Klingt ein bisschen wie das Pendant zur dunklen Materie der Physiker.
Ja? Ganz so. Genau, ja.
Ziemlich interessant. Wenn ich jetzt sage, mich interessiert das ganze Thema, Sie scheinen ja auch offensichtlich ein gewisses Sendungsbewusstsein zu haben, denn ich habe auch gelesen, dass Sie den Paula-Preis in der Kategorie beste Vorlesung gewonnen haben. Das heißt, Sie können Leuten offensichtlich Ihr Themengebiet gut vermitteln. Erkennen Sie auch, ob jemand für dieses Themengebiet gut geeignet ist und was muss ich mitbringen, wenn ich eine gute Humangenetikerin, ein guter Humangenetiker werden möchte, in Ihren Augen?
Ich glaube, das gibt es gar nicht, dieser Skill, ein guter Humangenetiker, eine gute Humangenetikerin zu werden, weil dieser Fachbereich ist so groß, dass man ganz unterschiedliche Menschen braucht. Aber was ich aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, ist, wenn man sagt, ich finde Humangenetik nicht so spannend, weil ich glaube nicht, dass man ärztlich tätig werden kann wie in anderen Bereichen, weil man einfach nicht heilt. Dann kann ich, glaube ich, mittlerweile sagen, doch, guck's dir mal an, denn es wirkt wirklich immer wichtiger. Das molekulare Verständnis von Krankheitsentstehung ist Grundlage der ganzen Diskussion um personalisierte Medizin. Also denjenigen kann ich sagen, guckt euch auch diese Fächer an, die wirklich mit molekularer Medizin zu tun haben. Ich glaube, da kommt in der Zukunft ganz, ganz viel. Aber auch diejenigen, die sagen, sie sind eher gar nicht für den direkten Patientenkontakt zu gebrauchen und sie möchten eigentlich lieber ein Fach machen, wo man eher naturwissenschaftlich denkt. Die können genauso tolle Humangenetiker werden. Oder diejenigen, die sagen, sie interessieren sich absolut für informatische Zusammenhänge, für künstliche Intelligenz, für maschinelles Lernen. Auch diejenigen finden in der Humangenetik tatsächlich ihre Nische und ihren Platz. Und auch diejenigen, die ganz funktionell unten an der Laborbank stehen und Zellkulturen machen. Also dieses Fach ist unglaublich breit und da ist, glaube ich, für ganz viele Denken Platz. Und von da ab ist es spannend. Also man sollte sich es einfach näher anschauen.
Und wenn ich jetzt mal einen Blick in die Dunkelkammer der Humangenetik werfe, was da so gerade an Entwicklungen noch läuft, das ist ja schon atemberaubend. Sie haben ja vorhin so einen leichten Ausblick gewagt und gesagt, seit 20 Jahren sind Sie ungefähr dabei. Ne? Mhm. Und wenn man sieht, jetzt ist NGS gekommen seither, es wird ja noch viel in der Pipeline sein. Personalisierte Medizin, überhaupt das Verständnis von Pathogenese, vielleicht auch das Verständnis von Altern. Mhm. Also es könnte ja auch noch mit dazu kommen. Was erwarten Sie so in Zukunft, was vielleicht noch um die Ecke dreut und was kommen könnte, von dem Sie sagen, das werden Themen, das werden richtig heiße Kandidaten?
Also tatsächlich werden wir uns damit auseinandersetzen. Ein ganz konkretes Beispiel ist, wir waren gerade auf der Europäischen Konferenz für seltene Erkrankungen in Brüssel. Und da haben andere Länder vorgestellt, dass sie wirklich das Neugeborenen-Screening auf Basis einer Genomsequenzierung in die Krankenversorgung bringen wollen. Ne? Also Italien, Griechenland, alles Länder, wo wir uns ja immer mal anmaßen zu sagen, wir sind eigentlich weiter, sind in diesem Punkt schon so offen, dass sie sagen, ja, hier wollen wir ran. Und das ist eine kontroverse Diskussion, auf jeden Fall, wenn man sich mit Eltern unterhält, die Kinder verlieren, weil Erkrankungen nicht früh genug diagnostiziert werden, die man hätte vielleicht dann therapeutisch angehen können, ist es eine ganz schwierig auch ethisch-moralische Diskussion. Ich glaube, man kann wissenschaftlichen Fortschritt nicht aufhalten und es wird wahrscheinlich wirklich irgendwann in der Zukunft so sein, dass wir früher oder später eine Genomsequenzierung in der Krankenversorgung breiter etablieren. Das Wichtige ist dann, dass wir aber Menschen haben, die damit auch menschlich umgehen, ne? Die das nutzen für medizinische Aspekte und die das eben nicht nutzen für Diskriminierung. Und von da ab glaube ich, dass wir gut daran tun, diese offenen Debatten zu führen, dass wir aber nicht Dinge verbieten, die sowieso, wir sind nun mal globalisiert, kommen werden, sondern dass wir den Umgang damit möglichst und das breit aus vielen Aspekten heraus diskutieren und regeln.
Eine Frage dazu, weil ich das selber interessant finde, aber nicht unbedingt einschätzen kann, ob die Frage so weit reicht. Aber wird diese Debatte und diese Entwicklung gestaltet werden aus dem universitären Bereich oder haben Sie vielleicht auch Sorge oder Befürchtung, dass das aus Unternehmen heraus gesteuert werden kann, die dafür einen ganz anderen Mitteleinsatz haben, um solche Hochdurchsatzanalysen zum Beispiel zu machen und dergleichen?
Also man muss schon sagen, dass diese privaten Unternehmen schon nicht zu unterschätzen sind. Da liegt einfach das Geld. Trotzdem sind nicht private Unternehmen auch immer zu verteufeln. Es gibt auch private Laboratorien, die durchaus sehr gut sind, weil die auch einen universitären Anspruch haben. Insgesamt hoffe ich aber tatsächlich, dass die Universitätsmedizin in diesen Entwicklungen eine wirklich große Rolle spielt. Und jetzt durch das Modellvorhaben Genomsequenzierung, was ja in Deutschland ab dem 1.7. starten soll, also ein wirkliches Modellprojekt Genomsequenzierung in die Krankenversorgung auch zu bringen, was tatsächlich auf die universitären Standorte ausgerollt ist und nicht im privaten Sektor liegt. haben wir, glaube ich, auch eine Chance, aus der Universitätsmedizin heraus wirklich einen Impuls zu setzen und auch so eine Debatte mit federführend dann zu gestalten. Und von da ab hoffe ich tatsächlich, dass das ja der sinnvolle Ort ist, aber wir dürfen uns nicht abschotten als Universitätsmedizin, denn viel an Krankenversorgung läuft eben im niedergelassenen Bereich, auch eben im privaten Bereich, und da müssen wir irgendwie einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Aber ich finde schon, dass diese Impulse, diese Diskussionen, die Übergeordneten einfach an universitären Standorten gut aufgehoben sind, weil man einfach interdisziplinär sich austauschen kann und auch außerhalb von medizinischen Fakultäten heraus sich austauschen kann. Und von da ist das, ja klar, ich meine, was soll man als Universitätsmedizinerin auch anders sagen? Man ist ja in dem System, weil man auch irgendwie davon überzeugt ist, dass das ein wichtiges System ist. Das ist
trotzdem eine gute Abwägung, finde ich, die Sie vorgenommen haben. Ich habe am Ende immer noch zwei Fragen. Die eine ist, was würden Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, wenn Sie die unterrichten? Was raten Sie denen bei Ihren ersten Schritten oder Ihren weiteren Folgeschritten durch die Welt der Medizin? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da habe ich besonders von profitiert?
Ich glaube, ich habe tatsächlich davon profitiert, dass ich ganz viel gemacht habe, wo ich Spaß dran hatte, wo ich Lust zu hatte. Und ich habe mich nicht unbedingt immer daran gehalten, was karrieretechnisch jetzt in diesem Moment das Sinnvollste gewesen wäre oder was Kosten-Nutzen-mäßig sich lohnt oder nicht lohnt. Solche Diskussionen werden häufig geführt. Also ich habe wirklich häufig auch Dinge, meine Mutter hat immer gesagt, ja, dann nimmst du dir halt eine Kinderfrau und gehst früher wieder arbeiten, Investitionen in die Zukunft, auch wenn sich das Gehalt vielleicht nicht gelohnt hat, wenn man mal in Teilzeit gearbeitet hat nach so einer Schwangerschaft, Geburt und so weiter, und man steckt alles in Kinderversorgung. Aber ich hatte Lust zu arbeiten wieder und ich habe es einfach gemacht und habe dann auch mal ja, kosten-nutzen-analytisch vielleicht von anderen Leuten gehört, dass das lohnt sich doch gar nicht oder mach das nicht oder mach doch das und das, das hat einen viel besseren Impact auf die Karriere. Das habe ich nicht so viel gemacht und am Ende bin ich mit dem Weg irgendwie ganz gut durchgekommen und bin ganz gut gefahren. Also ich glaube, die eigene Motivation ist das, was super wichtig ist. Und man muss irgendwie rausfinden, was motiviert einen. Mhm. Und ja, also das würde ich mitgeben.
Mhm. Passt gut zur letzten Frage. Gibt es denn etwas, was Sie sich selber als jüngere Menschen mit auf den Weg gegeben hätten, wo Sie gesagt hätten, das hätte ich vielleicht so oder so oder so machen können?
Also es gibt ja immer Sachen, also man trifft ja haufenweise auch vielleicht in dem Moment mal falsche Entscheidungen. Ne? Aber dass ich wirklich etwas total bereue, liegt also vielleicht daran, dass ich auch irgendwie nicht so hadere. Also nee, also kann ich eigentlich gar nicht sagen, dass man irgendwas ganz besonders machen soll. Man muss sich irgendwie wohlfühlen mit dem, was man tut. Und dann, glaube ich, wird's auch gut.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Professor Elbracht, für das nette Gespräch. Danke.
Danke Ihnen.